Wir müssen abwägen zwischen, wie viel Zeit stecke ich in die Planung und wie viel Zeit verbringe ich im Projekt. Wir wollen jetzt nicht einen Selbstzweck schaffen. Und Selbstzwecke im Sinne von Monstertapeten, wo weiß Gott an wie vielen 100 Vorgängen die Leute dann auf tiefster Ebene verplant wurden, wo man dann sagt, ja, ich habe angefangen und stell dir vor, nein, ich habe dann aufgehört nach 2 Monaten, das ist Irrsinn. Ja genau, das ist ja die Erfahrung von ganz vielen Leuten. Und Gott sei Dank gibt es jetzt eben auch die Erkenntnis, dass es mit weniger Granularität, sprich auf höherer Ebene auch ausreichend ist, weil man dort eine bessere Balance zwischen Investition in das Planen selbst und Investition in das Projektergebnis. Das muss ich ja eine gute Waage halten.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zu diesem Deep Dive Ressourcenplanung aus Projektleitersicht im TPG-Projektmanagement-Podcast. Mein Name ist Tina Czotula.
Und mein Name ist Johann Strasser.
In Folge 113 haben wir über das Thema schon gesprochen, über das Ressourcenmanagement allgemein, nämlich über das richtige Mindset und die wichtigsten Schritte. Und dieses Mal tauchen wir aber ein bisschen tiefer in die Materie ein und betrachten das Thema aus Sicht einer Rolle, nämlich der Projektleitung. Hans, wir haben ja gesagt, Ressourcenmanagement ist nicht kompliziert, muss nicht kompliziert sein, sondern kann einfach sein. Was ist denn für dich aus der Rolle des Projektleiters jetzt ein Weg, um es einfacher zu gestalten?
Ja, das ist genau der Punkt. Alle betrachten das immer als Königsdisziplin und schwierig und so weiter. Dabei muss es das nicht sein. Aber natürlich gibt es dafür ein paar Voraussetzungen, damit es eben einfach wird. Genau die wollen wir uns jetzt eben anschauen. Und aus meiner Sicht ist der allererste und wichtigste Punkt, dass wir ein gemeinsames Verständnis von allen Menschen herstellen, die sich die Projektplanung eben anschauen, die Projektleitung halt macht, wenn es erstmal um die Projektplanung jetzt geht, werden wir noch andere Rollen auch besprechen, Teamleitung beziehungsweise auch Portfolio-Management und so weiter. Aber ja, also auf Seiten des Projekts geht es immer darum, dass wir ja das Projekt halt aufplanen müssen. Und egal wie granular und wie oft und wie häufig und so weiter, es geht einfach mal darum, dass dieses grundsätzliche gemeinsame Verständnis da ist, dass eine Schätzung ist. Ein Kollege von uns sagt ja immer so gerne, Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Mein Gott, wie recht hat er denn? Er hat komplett recht. Aber so ist es nun mal. Ja. Aber wir machen ja Projekte ja eh schon, um das Unplanbare planbar zu machen. Es wird runtergebrochen in einzelne Phasen, in Arbeitspakete, in Liefergegenstände und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wenn es um das Ressourcenmanagement dahinter geht, also wie viele Menschen brauche ich, mit welchen Fähigkeiten, um welche Liefergegenstände zu erzeugen, dann steht der drinnen, Müller im März, 7 Tage und dann soll das und das fertig sein und dann ja, ist es halt nicht der März und es wird länger. Und warum wird es denn länger? Weil es eine Schätzung war, ja, weil da waren noch Dinge dabei, die haben wir vorher nicht gewusst und so weiter. Ja, da gibt es jetzt Dinge, die hätte man wissen können und andere, die tatsächlich überraschend waren, aber ganz prinzipiell, egal wie es ist, es wird nie den Zustand eines Gesetzes erreichen, dass man sagt, es sind aber 7 Tage und es werden garantiert nicht 7,1 und auch nicht 6,9 sein, sondern es werden exakt 7 Tage sein. Das wird es niemals sein. Kann man anstreben, whatever. Und insofern geht es einfach mal grundsätzlich darum, dass alle Leute sagen, ja, stimmt, wir sind in einem Projekt. Es ist nicht ein Produktionstakt, von dem wir schon 1000 gemacht haben und ja, der nächste Takt dauert wieder 2 Minuten und danach dauert auch 2 Minuten, sonst funktioniert es nämlich nicht.
Dann hätte es ja auch keinen Projektcharakter, ne?
Also, genau.
Und wir haben ja auch gesagt, Ressourcenmanagement wird nie Perfektion erreichen können, weil zu viel Ungewissheit damit reinspielt. Die Leute können ja auch mal krank werden und so weiter, nebst jetzt Projektungewissheiten. Also insofern ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich klarzumachen, auch Schätzungen sind eben nur das, was sie sind, Schätzungen.
Genau. Ja? Aber stellen Sie sich mal vor, wie viele Diskussionen haben Sie denn schon geführt hier im Auditorium aufgrund der Tatsache, dass irgendjemand hinterher gesagt hat, ja, das kann doch nicht sein, ihr habt es doch 7 Tage gesagt oder 7 Monate, ist ja wurscht, oder 7 Wochen oder auch 3 und jetzt ist es halt anders geworden. Mhm. Ja, klar gibt es eine Begründung dafür, aber sorry, dieses grundsätzliche Herangehen, dass auch wenn sich alle bemüht haben, mit bestem Wissen, mit maximal möglicher Qualität der Schätzung, dass es eine Schätzung bleibt.
Wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir die Schätzungen so realistisch wie möglich eintüten und eben das so weit wie möglich planbar machen?
Ja, genau. Wer plant denn? Die Schätzung fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Also die Projektleitung möchte einen Projektplan aufstellen. Also sprich, wir brauchen eine Struktur über das, was zu tun ist. Übrigens in der agilen Welt natürlich genauso. Also ob das jetzt eine Projektstruktur ist oder ob das jetzt Sprints sind und ob man einen MVP baut und dann Prototyp 1, 2, 3 oder egal wie die Dinge heißen. Alle müssen irgendwann mal sagen, wir tun was. Was ist das? Wie lange soll es denn brauchen und so weiter. So. Aber wer plant das denn eigentlich? So, und da gibt es natürlich einen jetzt großen Unterschied. In der agilen Welt ist es völlig klar, dass das Team selbst plant oder erstmal selbst schätzt die Backlog-Items und dann schaut man, welche Kapazität man hat und guckt, was man im Sprint unterbringt. Das macht das Team selbst. In der klassischen Welt ist es aber doch sehr häufig so, dass eben die Projektleitung, weil diese Projektleitung ja diese Art von Projekt schon öfter mal gemacht hat, mit eben historischem Wissen herangehen und sagt, das dauert jetzt wieder 7 Monate, aufgeteilt in Doppelpunkt. Und das ist halt vielleicht auch die zweitbeste Variante. Es hängt jetzt natürlich ganz stark davon ab, ob es möglich ist, dass man jetzt andere Leute fragt, nämlich am besten die das selbst ausführen sollen, was da zu planen ist. Wenn Sie jetzt zu dem oder der Person hingehen, die das später machen soll und fragen, liebe Susi, lieber Strolchi, was denkst du denn? Wie wird es denn werden? Ja, dann gibt es da eine Antwort oder man denkt sich ja selber was aus. Aber das Selbstausgedachte als diejenige, der es nachher nicht macht, ist halt eben das Zweitbeste. Schwierig. Das war übrigens auch, als wir die Firma gegründet haben vor mehr als 25 Jahren und wir von unserer Selbstständigkeit da reingekommen sind und vorher alles selber gemacht haben oder auch als wir dann angefangen haben, Leute anzustellen, da habe ich irgendwann mal dieses Feedback bekommen von einem sehr fähigen Mitarbeiter, der dann meinte, Hans, stopp, das fängt schon mal schlecht an, wenn du mit mir am Whiteboard stehst und sagst, schau mal, das ist ganz einfach. Für dich ist schon möglich, dass das einfach ist. Du hast es schon mal gemacht. Für mich ist es nicht so einfach. Ich habe das noch nie gemacht. Wie kannst du denn davon ausgehen, dass deine Schätzung aus deiner Vergangenheit auch auf mich zutrifft? Welch Schwachsinn. Ja klar, Schwachsinn. Ich habe vor 24 Jahren damit aufgehört, meine Schätzungen hinzuschreiben. Da kann ich mal eine Ahnung haben. Natürlich muss man in der Lage sein, eine Schätzung auf Plausibilität zu prüfen und mal natürlich zu hinterfragen. Und ist das dabei? Und bist du sicher? Und hast du den anderen gefragt? Und klar, das ist die Aufgabe der Projektleitung, das zu hinterfragen, das zu einem plausiblen Zustand zu überführen und nicht einfach zu glauben, das hat der Techniker gesagt, das wird schon stimmen. Klar, so kann man auch weitergehen, aber besser ist es, wenn man selber auch ein bisschen Ahnung hat. Aber wie gesagt, mit dem Reden kommen die Leute zusammen und es ist hier extrem wichtig, wirklich die Leute zu fragen, wie lange es wirklich dauert, weil das ist aus meiner Erfahrung einer der auch am einfachsten zu entfernenden Punkte, anstatt dass die Leute nur, weil es schnell gehen muss, jetzt selber mal eine Schätzung machen, das wird dann halt als bare Bünze genommen und andere Leute müssen es dann machen.
Klassik. Im Agilen gibt es ja auch diesen Planning-Poker. Was hältst du davon als Tool der Wahl?
Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
Vielleicht erklärst du es nochmal kurz.
Ja, ganz kurz, genau. Wir haben ja immer diese Gruppendynamik vielleicht. Oder sagen wir mal, wenn jetzt der Projektleiter soll es nicht planen, haben wir schon gesagt. Jetzt sagen wir, das Team soll es planen oder die eine ausführende Ressource. Okay, die eine ausführende Ressource, sagt es mir, dann diskutieren wir drüber, fertig. Aber wenn es jetzt 2 oder 3 Leute sind, weil ja mehrere Leute dafür zuständig sind oder vielleicht sind es noch mehr, die für ein Arbeitspaket oder für einen Liefergegenstand jetzt herhalten müssen, dann ist es ja dort auch oft so, dass es da eine Person in der Gruppe gibt, wenn man die Frage reinschmeißt, dann antwortet genau diese Person und sagt, ich glaube, das dauert 6 Tage. Was machen denn die anderen 4 in der Gruppe, wenn, ich sage jetzt mal, die Redelsführung schon gesagt hat, dass es 6 Tage dauert? Kulturfrage. Traue ich mich zu sagen, ich glaube nicht, dass das 6 Tage braucht, ich glaube, dass das 8 Tage braucht. Oder ist irgend so ein Oberangeber dabei, 6 Tage, so ein Blödsinn, das schaffe ich doch in 4. Ja, da brauche ich nicht mehr aufstehen dafür, in 4 Tagen ist das fertig. Da treffen alle aufeinander, ja. Die großen Bedenkenträger, die Angeber, die Leute, die einfach eine realistische Planung haben wollen. Ja, verschiedene Charaktere, verschiedene Meinungen, verschiedene Aussagen, sowas. Wir wollen aber ja was Gescheites haben. Und um das ein bisschen einzugrenzen und überhaupt mal die richtige Diskussion vielleicht auf den Tisch zu bringen, gibt es eben den Planning Poker. Das heißt, jeder sagt nichts als Antwort, sondern schreibt auf ein Blatt seine Meinung. Verdeckt. Und diese Blätter werden gemeinsam, eben wie beim Pokern, umgedreht. Was hast du in deiner Karte? So, und dann stehen wir im einen halt tatsächlich die 6 Tage drauf, der andere sagt 2 Tage und der andere sagt 9 Tage. Vielleicht sagt der andere 5 und 4, und sagen wir, okay, 4, 5, 6, klingt ähnlich. irgendwo von dem wird es schon sein. Aber was hat sich denn der mit einem gedacht und der mit neun? Was ist denn da los? Ja, und dann kommen halt vielleicht solche Fragen daher oder Fragen auf den Tisch, dass der mit neun sagt, ja, da gehört doch auch eine Dokumentation dazu und das muss doch auch getestet werden und whatever. Oder er sagt, kann sein, dass ihr das schon mal gemacht habt, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe Ahnung davon, aber wissen tue ich es nicht. Und der mit eins hat überhaupt gesagt, wieso machen wir das selber? Das haben die Kollegen in der Nachbarabteilung doch schon gemacht. Das nehmen wir doch. Das gibt's doch schon.
Ah, also ja. Gerade die Ausbrecher sind dann sehr spannende Diskussionsgrundlagen.
Exactly. Ja. Und selbst wo sich alle einig sind, muss man aufpassen, aber der Planning Poker ist einfach, der ist wunderbar, egal in welcher Gruppe, um einfach mal ja das Gespräch, ich sage jetzt mal, zu beginnen und nicht, dass einer was sagt und alle anderen die Klappe halten, weil der Chef hat eh schon was gesagt und da möchte ich jetzt nicht widersprechen. Ist aber eine klare Frage auch von Kultur. Ja, weil da geht es ja schon noch zum Beispiel darum, habe ich überhaupt verstanden, was gefragt ist? Das heißt, bevor ich über Zeit spreche, muss ich wissen, was planen wir denn eigentlich, ne? Und das ist halt die andere Geschichte, ob das überhaupt mal klar ist, dass bevor eine Zahl genannt wird, dass die für dieselbe Sache genannt wird.
Aber mit der Kommunikation, klar, wie kann ich denn als Projektleiter jetzt sicher gehen, dass wir vom Gleichen reden? Gibt es da auch noch einen Tipp von dir, wie man dafür sorgen kann, dass das Was klar wird für alle?
Also. Ja, ich glaube, das ist eine extrem wichtige Sache, neben dem Verständnis überhaupt, dass wir von der Schätzung sprechen, dass Sie war übrigens in der PMO-Umfrage, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren, haben wir auch abgefragt, Gründe für nicht erfolgreiche Projekte. Und da wurden ja von 330 Teilnehmern, wurde das Thema unbekannte Inhalte und Ziele mit 60% mit Abstand am häufigsten gewertet. Also von 330 Teilnehmern haben 60%, also 180 plus, gesagt, dass sie Probleme damit haben, Projekte erfolgreich zu machen, weil an manchen Stellen nicht klar ist, was eigentlich zu tun ist oder was das Ziel ist, wo es denn hingehen soll. So, das beginnt natürlich jetzt nicht damit, ob ich eine Brücke überhaupt bauen möchte oder ob ich überhaupt ein Haus bauen möchte oder ein Stück Software, sondern es beginnt dann halt im Kleinen und aus dem Kleinen, kleine Probleme werden dann irgendwann zu großen Problemen, wenn sie nicht gelöst werden. Und das ist das wirkliche Thema, dass man als Projektleiter dafür sorgt, dass die Klarheit da ist. Also habt ihr wirklich verstanden, worum es geht? Dann kann ich sagen, habt ihr es verstanden? Ja, fragen Sie mal, wer traut sich denn da Nein sagen? Ja. Ja, das ist die falsche Frage. Also man muss generell dafür sorgen, dass man in einer Umgebung sich eben aufhält und die Projektleitung kann da sicher sehr viel dazu beitragen, dass dieses Klima entsteht, zumindest in dem Mikrokosmos eines Projektes, dass das Team, das dort Ressourcen einsetzen, Aufwände planen und so weiter soll, dass das ehrlich ist und auch sagt, ich habe das übrigens nicht verstanden. Da gibt es einen wunderbaren Beitrag von Simon Sinek, ist ja ein Engländer, können Sie mal nachschauen, in YouTube eingeben. Das Stichwort lautet Sinek und Idiot in the Room, also der Idiot im Raum auf Englisch. Und da beschreibt er wunderbar, dass er bei einem Board-Meeting dabei ist, bei seinem Kunden, wo C-Level-Leute anwesend sind und whatever und ein externer Berater und der erzählt ein Konzept und er entschuldigt sich dann tausendmal und sagt so, sorry guys, maybe I'm the only one having not an MBA und bla 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 und so weiter. Also entschuldigt sich dafür seine Qualifikation, weswegen er jetzt die Frage stellt und fragt dann was und sagt, dass sie sagen A plus B ist C und so weiter, das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Und dann sagt er so, genau. Und dann haben die anderen C-Level-Leute dann auch so, it would be good to repeat this. Jetzt sagen natürlich nicht, dass sie es nicht auch verstanden haben. Also die freundliche Form ist, kannst du es nochmal sagen, in Klammer, ich habe es nämlich nicht verstanden, Klammer zu. Aber das geht in jeder, der beteiligt ist an der Schätzung, muss sagen, ob er es nicht verstanden hat oder nicht. Oder ob er es verstanden hat oder nicht. Wenn ich es nicht verstanden habe, sorry. Und hinterher ist dann, die Ressourcenplanung hat nicht geklappt. Ja, wir sind ja dabei, Ressourcenplanung ist einfach. Ja? Das ist in Wirklichkeit ganz einfach, oder das war falsch, theoretisch ganz einfach. Im realen Leben treffen Charaktere aufeinander und dann wird es schwierig, nicht wegen dem Thema, nicht wegen dem Tool, nicht wegen dem Thema Projektleitung, Projektmanagement, Ressourcenmanagement, sondern weil da verschiedene Charaktere dabei sind, die sich halt das nicht sagen trauen. Und daran muss man arbeiten.
Aber es gibt ja wahrscheinlich nicht nur Leute, die sich es nicht sagen trauen, sondern auch die Leute, die gar nicht wissen, was da noch dazugehört, weil sie vielleicht so ein Projekt noch nicht gemacht haben.
Genau, also sagen wir mal als nächste Stufe jetzt, wir haben geklärt und alle haben verstanden, oder sagen wir mal so weit, wie es geht, dass das, was klar ist, auch wirklich klar ist. Also das, was klar sein kann, sagen wir so, ist wirklich klar geworden. Ja. Dann gibt es natürlich noch eins übrigens, by the way, es kann natürlich sein im Laufe des Projektes, dass das dann immer mehr gefordert wird und mehr gefordert wird und mehr gefordert wird, ja, Scope Creep und solche Sachen, Vorsicht, muss man sich ein bisschen abgrenzen. Selbst wenn es heute klar ist, ja, kann es dann sein, dass Unklarheiten dazukommen. Also es ist nichts, was einmal geklärt wird und dann bleibt es so. Also Vorsicht, das kann sich ändern. Und übrigens auch mal Nein sagen ist auch eine gute Variante. Ja, da kann man nämlich Nein sagen. Nein, machen wir nicht mehr rein, wir planen es neu. Das ist eine Änderung, ganz wichtig. Aber egal, wie es da ist, wir müssen dann einfach von der Qualität der Aussage hinsichtlich Ressourcen, Auslastung hinsichtlich eben, wie viele Stunden brauchen wir denn jetzt, um das zu erledigen, hätte ich gesagt, gibt es einfach drei Güteklassen oder drei Qualitätsklassen im Sinne von meiner Aussage. Und das sollte man sich auch einfach mal vor Augen halten. Wir haben ja ganz am Anfang mal gesagt, das Mindset, dass eine Schätzung ist, ja, das sollen wir alle haben. Und dazu jetzt eine wesentliche Ergänzung, nämlich eben diese Qualität der Schätzung, kann man aus meiner Sicht in drei Klassen einteilen. Klasse 1, die Personen, die befragt wurden, hey, du sollst das machen, wie lange brauchst du denn? Sagen was mit der Erfahrung, dass sie so etwas, und zwar genau so etwas schon mal gemacht haben. Mhm. Dann sagt er 7 Tage und ich sage, hey, du hast das schon 10 Mal gemacht oder vielleicht auch nur 2 Mal, ist ja egal, aber das ist nicht dein erstes Mal, du hast Erfahrung, es hat letztes Mal so viele Tage gedauert, es ist ein bisschen eine größere Geschichte, es ist kleiner, wie auch immer, whatever, das ist angepasst, aber deine Aussage basiert auf Erfahrung. Die kann man ernst nehmen, du weißt, worum es geht, bingo. Güteklasse also, A.
Ja, genau.
Oder wenn ich dich frage, mach das, was du schon 100 Mal gemacht hast, dann gibst du mir eine Antwort. Ich nehme das, du, Tina, du kannst das, wunderbar, du sagst 7 Tage und ich sage, bingo, fertig. Könnte aber auch sein, dass ich dich um etwas bitte, was du tust, wo du dann sagst, Entschuldigung, ich habe sowas, so ähnlich, habe ich schon gemacht, aber es muss jetzt vielleicht in hier, wir finden ja hier Marketing, Medien und so weiter, du musst es vielleicht in einem anderen Tool machen. Du weißt, was zu tun ist, du kennst es auch in deinem Tool, aber warum auch immer müssen wir es in einem anderen Tool machen und du sagst, ich kenne das schon, aber da gehe ich noch zum Kollegen, der beherrscht das Tool, mit dem bespreche ich dann, was zu tun ist. Ja, aber in meinem Tool würde ich 6 Tage sagen, aber in dem anderen, naja, vielleicht 8, weil ich muss da noch was lernen. Und by the way, ich muss mir das nicht selber lernen, ich frage wen und auch die Zeit von dem, den ich frage, dürfen wir nicht vergessen. Also wir nehmen nicht 6 Tage, wir nehmen 2 Tage drauf, nämlich 1 Tag für dich, 1 Tag für deinen Kollegen und dann kannst du das, was du selbst in deiner bekannten Umgebung gemacht hättest, kannst du halt nach 2 extra Tagen, kannst du halt dann auch in einer anderen Umgebung machen. Also du lernst es. Aber trotzdem Güteklasse B, weil, wer weiß.
Und dann gibt es sicher noch eine Klasse.
Ja, ich habe von 3 gesprochen. Danke fürs Aufpassen. Güteklasse C. Ich habe es noch nie gemacht und wüsste auch nicht, wer mir da helfen könnte. Ich habe schon verstanden, was du von mir willst. Das schon. Kann mir das vorstellen. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Und ganz ehrlich, der Teufel steckt ja immer im Detail und da lauert garantiert irgendwo was. Und by the way, ich habe zwar verstanden, was es sein soll, aber ich weiß gar nicht, ob es geht. Also ich kann mir das vorstellen, was dabei rauskommen soll, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt machbar ist. Weil ich, wie gesagt, in meiner Umgebung niemanden kenne, der es schon gemacht hat, beziehungsweise ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich fragen soll. Oder ich müsste jetzt wirklich anfangen, das, was kommt jetzt für ein wunderbares Wort, das zu erforschen.
Wollte gerade sagen. Das klingt nach Forschung, ja.
Genau, und was heißt Forschung? Forschung, da kann ich nicht sagen, ich brauche, 6 Tage normalerweise, ein bisschen Forschung dazu, dann sind es halt 9. Nein, das ist, Entschuldigung, Blödsinn, das ist völliger Blödsinn. Und diese Ehrlichkeit sollte man einfach haben im Sinne von, das ist eine Schätzung, ja, und jetzt sind wir bei Güteklasse C angelangt, weil wir nämlich forschen müssen. Und forschen heißt, ich kann es nur budgetieren. Budgetieren heißt, in der ersten Woche schaue ich mal, dann habe ich vielleicht das Thema umrissen und habe eine genauere Ahnung, wo ich überhaupt nachschauen kann, was es gibt. In der zweiten Woche habe ich mir das vielleicht eingegrenzt auf 2 Varianten. In der dritten Woche habe ich dann festgestellt, dass eine davon übrigens tatsächlich funktioniert, ist aber teuer. Jetzt schaue ich in der nächsten Woche vielleicht nochmal nach, ob die billigere nicht auch geht, siehe da. Und irgendwann sagen wir, okay, jetzt haben wir es durchdrungen, wir haben die Machbarkeit überprüft. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich es machen kann, bin ich über immer noch, dann springe ich nur von Güte C auf B. Ich weiß, dass es geht, muss jetzt noch ein paar Sachen lernen, aber gemacht habe ich es trotzdem noch nicht. Und jetzt kann ich überhaupt erstmal eine Planung machen im Sinne von, ich schätze was. Großer Unterschied zwischen, ich reserviere mir Zeit, um nachzuschauen und werde mit dem Ergebnis dann mir vielleicht wieder Zeit reservieren und nur dreimal Zeit reservieren, bis ich weiß, dass es geht. Und dann kann ich sagen, okay, und jetzt kriegst du eine Schätzung, wie lange ich dafür brauche für eine Umsetzung. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute im Auditorium sagen, so, in welcher Welt lebt denn der eigentlich? So viel Zeit haben wir nicht. Ja, klar. Und wie viel Zeit habt ihr dann nachgearbeitet? Haha. Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch bin, aber das ist es doch, oder? Man geht dann blauäugig rein und sagt, stellt es euch nicht so an, das wird schon gehen, seid ihr nicht die Ersten und so weiter. Ja, die Argumente kennen wir alle, ja, schon klar. Aber sorry, dieses Thema mit dieser Mannschaft zu diesem Zeitpunkt in dieser Umgebung hat es ja doch noch nie gegeben. Also seien wir ehrlich zueinander und sagen wir, was haben wir denn? Jetzt haben wir schon mal gemacht, müssen wir darüber fragen oder müssen wir forschen? Und beim dritten Forschen heißt es einfach mal, na, das ist Schluss mit Planung. Das heißt, reservieren und schauen, wie weit wir kommen.
Also du würdest auch hier nicht mit Puffern arbeiten, sondern ganz klar sagen, ich kann erst schätzen, wenn ich von der Forschung her weiß, was ansteht, ob es machbar ist, wie es machbar ist.
Genau. Ist so, so ehrlich muss man sein. Dafür gibt es ja auch ganz klare Methoden, dass man sagt, Entschuldigung, wir machen eine Machbarkeitsanalyse. Wir machen ein Prototyp 1 und schauen dann mal weiter. Wir machen ein Vorprojekt, wir machen ein Forschungsprojekt. Die Abteilungen heißen ja auch F und E, Forschung und Entwicklung. Ja, entwickeln kann ich, nachdem ich geforscht habe. Aber erstmal muss ich wissen, ob es geht. Das klingt jetzt alles so hochtreibend. Sorry, es geht überhaupt nicht darum, was wir in Forschungs, das heißt beim Fraunhofer-Institut oder bei den anderen Forschungseinrichtungen dieser Welt jetzt angesiedelt sind plötzlich. Nein, es geht einfach nur darum, egal bei jeder Kleinigkeit, selbst in der IT oder gerade in der IT, wo ja jeden Tag irgendwas Neues daherkommt oder irgendeine Schnittstelle von irgendeinem Tool. Bis gestern hat die API noch funktioniert, jetzt gibt es in online ein Update, wie alle 14 Tage, bam, und plötzlich geht es nicht mehr. Ja, habt ihr es ausprobiert, ja oder nein? Wir kommen ja sowieso genügend Dinge auf uns zu. Dann lasst uns doch bitte vorher die Dinge, die wir schon wissen, mit ein bisschen Ehrlichkeit sagen, wir wissen es nicht. Dann können wir von Hause aus das besser einplanen. Weil was ist denn der Effekt? Wir reden über Ressourcenmanagement. Der Effekt ist, ja, der Müller hätte ja Anfang September mit Projekt 2 beginnen sollen. Leider steckt er aber immer noch im Projekt 1 fest. Ja, warum steckt er dort fest? Ja, weil er nicht fertig geworden ist. Warum ist er nicht fertig geworden? Ja, weil wir uns halt verschätzt haben. Warum haben wir uns verschätzt? Weil wir nicht ehrlich waren. Warum waren wir nicht ehrlich? Ja, weil wir uns nicht sagen haben, dass wir es nicht auskennen. Es ist doch immer das Gleiche. Oder was immer, sorry. Aber in ganz vielen Fällen ist es halt genau die Rückwärtskette, die ich jetzt gesprochen habe, oder?
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meinen Schätzungen durch bin und habe das alles soweit bestmöglich abgewickelt, wie plane ich denn jetzt auf, damit ich möglichst gut mit den Ressourcen oder die Ressourcen einplane?
Genau, also aufplanen letztendlich, also wir wissen, was wir tun, wir wissen, was wir haben wollen und so weiter. So, ist die Frage, mache ich jetzt eine Ressourcenplanung, die ja, wir denken uns mal vor unserem geistigen Auge, den Projektplan vor, eine Struktur, Liefergegenstände, Arbeitspakete, Phasen, whatever, haben da keine Ahnung, sagen wir mal bildlich, 50 Zeilen Tasks am Bildschirm, schön strukturiert. Oder haben auch ein, ja, in der agilen Welt ein Backlog, wo drinnen steht, was es denn so werden soll. Dann ist in der agilen Welt ja relativ einfach. Man plant von Sprint zu Sprint. Die Dinger werden durchgeschickt. Das Team schaut, welche Kappa wir haben. Und dann, ja, dann hat man halt das Thema. Es ist nicht ganz klar, wann man fertig wird. Aber auf die Details gehen wir jetzt mal nicht so tief ein. Weil in der agilen Welt, sage ich jetzt mal, ist es ja ohnehin so, dass man vom Grundprinzip ja teilweise Ressourcenkonflikte gegen etwas Ergebnisoffenheit tauscht. Weil ich ja mit einem anderen Ansatz hineingehe, dass ich sage, wir setzen uns zusammen, wir schauen, wie weit wir kommen, wir gehen davon aus, dass die Leute, die da sind, das erledigen müssen und wir werden gemeinsam schätzen und den rhythmischen, ja, als 14-tägigen Sprints nähern wir uns dem Ergebnis. Und ob es jetzt 2 Sprints länger dauert oder nicht, ja, wenn man sich das aufgrund der Art des Projektes leisten kann, ist super. Ansonsten gibt es natürlich auch da harte Restriktionen, dass man vielleicht auch Sachen weglassen muss und whatever.
So, aber da ist ja die Komplexität mit dem Team, mit der Teamzusammensetzung ja auch nicht so hoch, weil das ja in der Regel im Idealfall ein festes Team ist.
Genau.
Und nicht wie in der Matrix-Organisation, die Leute zusammengewürfelt werden, ja,
für genau. Projekte. Genau. Also, das ist im Prinzip von der Granularität und so weiter relativ klar. Backlog-Phase, Sprintlänge, Kapazität und so weiter, das tütet man ein, wie man das dort so macht, sage ich jetzt mal. Ja, aber in der klassischen Welt habe ich ja Spielräume. Ich kann ja sagen, ich plane meine Ressourcen, ich habe gesagt 55 Tasks auf dem Bildschirm, ich plane das auf tiefster Ebene. Also ich habe jetzt vielleicht ein paar Sammelvorgänge dazwischen, also sagen wir mal, an rund 40 Vorgängen plane ich jetzt Ressourcen ein. Variante 1. Mein Projekt ist aber in drei Phasen gegliedert. Design, ein Prototyp und dann die wirkliche Implementierung. Von mir aus nur weitere Phase mit Inbetriebnahme und whatever. Egal, ob ich habe ein paar Phasen, könnte sagen, ja, das mit den Vorgängen, das ist mir sowieso zu fein, das muss ich auch alles überarbeiten, oder? Immer wenn sich was ändert, muss ich neu drüber nachdenken, ja, muss aktualisieren und so weiter. Also, wir machen es auf der Phasenebene. Also ich habe ein Projekt, habe 4, 5, 6 Phasen und plane auf dieser Ebene. Oder die noch krassere Variante ist, wenn es ein vielleicht auch sehr kleines Projekt ist, vielleicht ist es etwas, was 3 Monate dauert, 4 Leute irgendwas machen sollen, meine Güte, dann schreibe ich ungefähr auf Projektebene hin, was es denn werden soll. Ja? Welche Tasks im Detail, vielleicht wird es auch gar kein Projekt, vielleicht ist es eine grobe Idee, muss mich erstmal nähern und selbst wenn ich mich genähert habe, ist es heutzutage ja auch oft so, dass es ich sage jetzt mal, nicht unbedingt Anlagenbauprojekte sind, ja, wo natürlich das Fundament da sein muss, damit ich eine Stütze draufstellen kann. Auf die Stütze kann ich dann einen Motor schrauben, der Motor braucht dann ein Regelgerät, sondern wir haben ja ganz viele Organisationsprojekte, viele Digitalisierungsprojekte, viele Dinge, wo man Sachen parallel machen kann und, wo es einfach mal prinzipiell darum geht, in welchem Zeitraum würde ich denn wie viele Leute für die Mitarbeiter in diesem Projekt brauchen, was wir dann genau in der Zeit machen, werden wir dann noch sehen, aber wir müssen abwägen zwischen, wie viel Zeit stecke ich in die Planung und wie viel Zeit verbringe ich im Projekt. Wir wollen jetzt nicht an Selbstzweck schaffen. Und Selbstzwecke im Sinne von Monstertapeten, wo weiß Gott, an wie vielen 100 Vorgängen die Leute dann auf tiefster Ebene verplant wurden, wo man dann sagt, ja, ich habe angefangen und stell dir vor, nein, ich habe dann aufgehört nach 2 Monaten, das ist Irrsinn. Ich muss das überarbeiten. Jedes Mal, wenn sie was schiebt, stimmt es wieder nicht. Dann habe ich Ressourcenkonflikte hier und da drehst durch. Na, ich halte das nicht mehr aus. Ja, genau. Das ist ja die Erfahrung von ganz vielen Leuten. Und Gott sei Dank gibt es jetzt eben auch die Erkenntnis, dass es mit weniger Granularität, sprich auf höherer Ebene auch ausreichend ist, weil man dort eine bessere Balance zwischen Investition in das Planen selbst und Investition in das Projektergebnis. Das muss ich eine gute Waage halten. Ja. Also sagen wir mal, wir können grob anfangen. Und seien Sie mutig an der Stelle. Versuchen Sie nicht perfekt im Detail zu planen, weil Sie sagen, je feiner die Planung, desto besser die Qualität der Planung. Falsch. Könnte sein, richtig, ja. Aber im Endergebnis geht es um andere Dinge. Das sind die Dinge, die wir vorher besprochen haben. Schauen Sie lieber auf die Qualität dessen, haben Sie es verstanden, haben Sie es schon mal gemacht und so weiter. Und die Ebene dafür reicht in der Regel auf Arbeitspaketebene oder sogar auf Phasen oder sogar auf Projektebene, je nachdem, was es halt ist. Aber seien Sie einfach mutig und fangen Sie weiter oben an. Und wenn es nicht gut genug ist, ja, dann machen Sie es halt feiner. Aber fangen Sie doch bitte nicht auf der detailtiefsten Ebene an, um Arbeit zu investieren, die Sie nachher wegschmeißen und dann klein beizugeben und sagen, nee, mein Plan war doch nicht so gut, nee, jetzt mache ich es doch anders. Ich würde es anders machen.
Ja, zumal wenn sich ständig was ändert, ist ja die tiefgranulare Ebene eh nicht zu empfehlen, weil du bist ja dann nur noch mit Korrekturen beschäftigt. Also
genau, einfach nur, ein guter Punkt, ja. Also einfach mal nur sagen wir, bleiben wir Müller, März, 7 Tage. Ja, auch wenn sich der Inhalt ändert, ich brauche aber den Müller immer noch im März für 7 Tage, auch wenn er was anderes macht. Aber ich muss meinen Plan nicht ändern. Ich habe den Müller für 7 Tage eingeplant. Und ob der jetzt am Gartenzaun schraubt oder an der Haustür oder was doch an der Kellertür ist, Schloss austauscht, um es mal ganz bildlich zu machen, ist mir doch wurscht. Er arbeitet am Haus, es geht sich gerade gut aus, ich habe ihn reserviert, ich kriege ihn 7 Tage und er macht in 7 Tagen was in diesem Monat an meinem Haus. So super. Also einmal, gehen wir mal in diese Richtung. Und die zweite Frage, ist, wen plane ich eigentlich ein? Plane ich jetzt wirklich Müller ein oder plane ich den Elektriker ein? Und die gröbste Variante, die Sie machen können, ist natürlich, dass Sie sagen, ich plane auf Projektebene den Elektriker ein und zwar vielleicht auf Monatsbasis. Die feinste Ebene, die Sie machen könnten, wäre auf Vorgangs- oder sogar unten drunter auf To-Do-Ebene plane ich exakt den Müller, Meier, Schulze, Berger, Huber und wie sie alle heißen ein, und zwar in der nächsten Woche oder vielleicht sogar am Tag. Sorry, das hat mit Projektmanagement vielleicht dann nichts mehr zu tun. Das ist dann schon irgendwie, weiß nicht, Inbetriebnahme, Tagesexaktplanung von mir aus. Ja, die muss man auch irgendwann machen, keine Sorge. Aber für ganz viele Projekte brauche ich es eben nie so genau. Und trotzdem wollen Leute das oft so machen. Und ich sage halt, seid ein bisschen mutig, macht es ein bisschen gröber. Damit habe ich trotzdem eine Aussage und vielleicht kann ich sie im Laufe der Zeit eben ändern. Das heißt, ich kann ja anfangen mit Projektebene und Elektriker, danach gehe ich runter und Monat, danach gehe ich runter und sage, okay, jetzt gehen wir auf Phasenebene vielleicht und meine Engpassressourcen, bei den Elektrikern haben wir nämlich zwar 10 im Team, aber da gibt es den besagten Müller und der Müller, der kann bestimmte Dinge, die andere nicht können. Also das kann eh nur der Müller. Da bringt es mir auch nichts, wenn ich hinschreibe, ich habe 10 Elektriker. Sorry, wenn es dann auch nur einer kann, sind zwar alles 10 Elektriker, aber ein besonderer für diesen Fall, ein anderer für einen anderen Fall. Wissen wir alle, ja, alle Leute haben irgendwas, was ein anderer nicht kann. Dann muss sich ja irgendwann mal den Müller sowieso einplanen. Das müssen sie aber nicht fürs ganze Team machen. Also wieder im Sinne von, mach's einfach. Ja. Sagt ja keiner, dass ich jetzt, wenn ich Elektrotechniker, Maschinenbauer, Lüftungstechniker, Strömungstechniker, Wärmetechniker brauche, um keine Ahnung, welche Heizungsanlage zu bauen im großen industriellen Stil, dass ich nur, weil ich zwei spezielle Leute aus zwei Teams brauche, alle persönlich planen müsste. Sagt da keiner.
Wenn also man plant nur die Engpassressourcen, die ich dringend brauche.
Genau, mach es dir einfach. Plane den Müller und den Meier, wovon du weißt, dass die können das, was du brauchst, die anderen können das halt nicht. Dann muss ich die persönlich planen, geht ja gar nicht anders, bringt ja nichts. Und bei den anderen Elektrotechnikern, Schlossern, Maschinen, whatever, Lüftungstechniker, wo wir 15 im Team haben, mei, wo halt irgendein Lüfter zum Einbauen ist oder ein Lüfter zum Konstruieren ist, I don't know, ja, dann nehme ich halt irgendeinen davon, weil es klar, auch Unterschiede gibt, aber aus meiner Sicht sozusagen egal ist. Dann mache ich mir das Leben leicht und plane für Leute, für Fähigkeiten, für Skills, wo es mehrere gibt, mache ich mir das Leben leicht und schreibe hin, ich brauche zwei Lüftungstechniker. Und wenn ich genau weiß, dass ein bestimmter Elektrotechniker aber her muss, dann muss ich dafür natürlich den Müller planen. Vielleicht sogar in dieser Woche. Aber seien Sie ein bisschen mutig, fangen Sie grober an, machen Sie sich das Leben eben erstmal einfach und sagen Sie eben nicht so, jetzt habe ich zwei Tage harte Arbeit vor mir, ich muss jetzt meinen 400 Vorgänge planen mit Personen planen und ganz unten runter und. Nein, die Historie sagt, die Planung wird nicht automatisch besser, weil sie feiner wird. Das ist ein Trugschluss.
Wir haben ja jetzt vorhin schon gesagt, es ändert sich immer wieder was. Das heißt, ich muss wahrscheinlich im gewissen Rhythmus auch immer wieder draufschauen auf meinen Plan, zumal ich ja auch kurz vorher dann wahrscheinlich granularer werde dann.
Ja, genau.
Genau. Wie würdest du denn sagen, ist ein guter Rhythmus?
Ja, erstmal, dass es überhaupt ein Rhythmus ist, Punkt eins. Gibt ja genügend Kunden, die machen dann so in irgendeiner großen Excel-Tapete auf Abteilungsebene ihre Jahresplanung und wundern sich dann hinterher, ja, dass die eigentlich nichts bringt, genau. Der Jahresrhythmus, also da kenne ich ganz wenige Firmen, wo das sinnvoll ist. Selbst Forschungsprojekte, die 15 Jahre dauern, brauchen etwas Feineres. Aber der wesentliche Punkt ist einfach mal wirklich, dass es einen Rhythmus braucht. Ich habe Schätzungen, ich habe Erkenntnisse, die wieder in diese Schätzungen einfließen und das ist ein Kreislauf. Ich arbeite was, ich erkenne was, ich muss nachsteuern, vielleicht muss ich inhaltlich nachsteuern, ich muss von der Verfügbarkeit her nachsteuern, weil Leute nicht verfügbar sind, weil wer ausfällt, wer dazukommt, weil das Wetter nicht passt, weil die Technologie nicht passt, weil die Machbarkeit nicht da ist, whatever. Ja. Es lebt ja. Und mit dieser Erkenntnis muss ich ja sowieso mich darauf einlassen, dass ich meine Planung überarbeite, sie wiederhole und immer wieder mache. Das ist immer die grundsätzliche Geschichte. Es gibt immer noch, also ja, genügend Leute, die sagen, ich habe da einen Projektplan gemacht. Hä, wieso geht denn der jetzt nicht? Ja, wie alt ist denn der? Ah, 8 Wochen, okay, verstehe. Der kann gar nicht mehr gehen. Ihr habt ja schon gearbeitet, oder? Ja, sorry, ich muss echt mal tief ansetzen an der Stelle. Ich hoffe, dass es für 99% der Teilnehmer klar ist, dass es im Rhythmus ist. Aber für das 1% bitte. Es ist ein Rhythmus. Wir müssen es regelmäßig überarbeiten und bitte nicht auch nur dann, wenn es gerade knirscht und wieder was daneben gegangen ist. Die Erfahrung zeigt, dass der Rhythmus insofern auch gut ist, weil sie ja Leute einsetzen, die sie von anderen Leuten abfragen müssen. Wir werden in der nächsten Episode ja auch über die Teamleitenden sprechen, die in einer Matrix-Organisation Ressourcen haben, die ich brauche. Und wenn da jetzt jeden Tag irgendwer auf den Teamleiter zukommt und sagt, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den, und der jeden Tag eine Antwort auf diese Anfrage gibt, dann kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt. Nämlich genügend Änderungen, weil neuere Erkenntnisse von wichtigeren Projekten die Zugeständnisse an unwichtigere Projekte von gestern einfach über den Haufen werfen, weil das wichtige Projekt halt nur mal das unwichtigere schlägt. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, ey, wir haben da einen Rhythmus, wir machen alle 14 Tage die Überarbeitung, bringen das auf den großen Haufen, schauen uns die Gesamtressourcensituation an und entscheiden dann bestmöglich. Aber eben im Rhythmus, immer wieder. Wir werden der Sache auch näher kommen. Wir werden Unwägbarkeiten ausgeräumt haben. Wir werden wissen, ob wir den Müller aus heutiger Sicht im September wirklich 7 Tage brauchen oder ob dann, wenn wir im Juli darauf schauen, ob es nicht dann vielleicht doch schon der Oktober ist, weil wir uns da am Anfang doch verschätzt haben oder wir mussten klein beigeben, weil ein anderes, wichtigeres Projekt sich verschätzt hat oder was reingequetscht wurde, whatever, ja, dann ist es ja kein Problem. Alles, was ich vorher weiß, rechtzeitig vorher weiß, danach kann ich mich richten. Das ist kein Konflikt, das ist einfach nur eine Aufgabe, die gelöst werden muss.
That's zumal no ja in einer gewissen Regelmäßigkeit natürlich dann auch die kleinen Dinge, die vielleicht übersehen wurden, dann vielleicht auch eher aufkommen.
Klar.
Weil da ja generell auch über den Ablauf, den Stand des Projektes gesprochen wird.
Genau, also das heißt, Ressourcenplanung ist immer er braucht eine Überarbeitung und die sollte im Rhythmus passieren und nicht wenn es gerade knirscht, weil dazwischen, man vermeidet einfach so viel, wenn man es rechtzeitig erkennt. Ich meine, Projektmanagement und alles das, was wir tun, ist zum einen natürlich eben, um das Planbare das Unplanbare planbar zu machen sozusagen, das ist ja der eine Aspekt und der andere ist aber auch, dass ich Frühwarnsystem entwickle, wenn ich dann mal im Doing bin, dass ich rechtzeitig erkenne, bevor was daneben geht und rechtzeitig ausweichen kann, eine gute Lösungsoption mir noch ausarbeiten kann, weil ich halt auch Zeit dazu habe und nicht, wenn ich hinterher Bescheid kriege, dass wir da übrigens das Budget um 30% überzogen haben und jetzt, naja, alle schreien, sorry, that's halt zu spät. Aber das sind ja meistens Ressourcenthemen, die dahinter stecken, weil alles das, was wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben, leider missachtet wurde. Wir waren unehrlich bei der Frage, ob wir uns auskennen. Wir haben die Schätzung, nicht als Schätzung, sondern als Gesetz eingegeben und es direkt dem Auftraggeber vom Auftraggeber oben weitergegeben haben. Und in der Zeitung steht dann, ja, das ist so und so. Und hinterher, nur weil einer gesagt hat, hey, Moment, Leute, das war eine Schätzung, habt ihr die weitergegeben, seid ihr narrisch. Also, Kommunikation, wie heißt es so schön, was messen wir in Projekten? Den Scope, die Zeit und die Kosten und woran scheitern Projekte? Auch an 3 Dingen, an der Kommunikation, an der Kommunikation, an der Kommunikation.
Und ja, so ist es.
Da kommt halt viel dazu. Der Rhythmus der Kommunikation, der Inhalt, die Ehrlichkeit, die Genauigkeit, alles das. Also es kann ganz einfach sein, wenn man es regelmäßig macht, die Ressourcenplanung vollständig ist und man sich mit ein bisschen Ungenauigkeit abfindet, aber die Regelmäßigkeit und die Vollständigkeit können wir nicht vom Tisch wischen. Die zwei sind wichtig, sind wir wieder bei 3 Sachen, ja? Vollständig und gut genug, aber bitte regelmäßig. Mhm.
Ja, gut. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Episode, wo wir auf die Rolle des Teamleiters gucken, der ja eine ganz wesentliche Rolle hat, zumindest aus unserer Sicht. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und Hans, danke dir für die Erklärungen.
Ja, ich hoffe, Sie können was damit anfangen. Es kann ganz einfach sein. Viel Spaß.
Tschüss.
Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.